und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Tag euch allen da draußen. Wir melden uns heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn wir sehen uns mal
schon
wieder.
Schon wieder, Hanna. Ausnahmsweise, Axel.
Oh Gott, wir sehen uns schon wieder. Wofür gibt es denn Podcast? Damit man sich nicht sehen
damit
muss.
Damit man sich nur hört. Ja, genau. Aber wir stehen physisch voreinander.
Ich ertrage dich auch noch ganz gut. Ja.
Für die nächsten 20 Minuten, ja.
Also herzlich willkommen auf jeden Fall vom Deutschen Orchestertag in Berlin, wo wir die letzten 2 Tage geweilt haben, uns durch unterschiedliche Kolloquien, Workshops und Vorträge gefressen haben, wie die Raupe nimmer satt. Mhm. Davon berichten wir euch ein bisschen. Wir wollen darüber reden, ob Nacktheit à la Florentina Holzinger und Milo Rau überhaupt noch provokant ist. Und wir werden über einige Pläne reden, die Orchester haben, um langfristig zu überstehen. Und mal sehen, was es noch so gibt.
So machen wir es. Und die erste Kategorie ist auch jetzt schon direkt diese.
Taktwechsel.
Ich muss nämlich sagen, dass mir doch einige Dinge, die hier beim Deutschen Orchestertag passiert sind und diskutiert wurden, irgendwie noch ganz schön in der Birne herumwandern. Ich würde dich daran gerne teilhaben lassen, nämlich vor allem
bitte,
die große,
Birne,
große ja. Frage. Die Tür ist offen, herein, herzlich willkommen in meinem Gehirn. Die große Frage, wie und wo sich Kulturinstitutionen, spezifisch Orchester, heute im kulturpolitischen und gesellschaftlichen Gefüge verorten. Das Motto ist hier ja, träum weiter und so weiter, aber hier jetzt eben mit Blick auf eine Gesellschaft, die sich ja gerade in einem Dämmerzustand befindet. Das hat die Autorin und Journalistin Alice Hasters in ihrer Keynote so schön gesagt. In einem Dämmerzustand, bei dem man noch nicht sagen kann, kommt als nächstes die Nacht oder ein neuer Morgen. Aber in dem sich eben die Vermutung abzeichnet, dass diese Dämmerung der Vorbote eines neuen Faschismus sein könnte. Also was machen Kulturinstitutionen in dieser Zeit, in der die AfD jetzt laut Deutschlandtrend, ist ja vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, ich glaube 3% vor der CDU, liegt bei 27%. Eine AfD, für die Kunst und Kultur die Funktion einer völkischen Erziehungsanstalt übernehmen sollen und die anscheinend auch immer wehrloser wird, so je mehr die CDU-Regierung jetzt auch schon die Mittel wegkürzt, also eine Kultur, die in diesem Kontext sich bewegt. So. Also
ja, es wo ist Kultur eine, tatsächlich eine ja, Rolle spielt, das ist ja das Interessante.
Natürlich.
Ja? Also die AfD, genauso wie sie TikTok fast alleine bespielt, ja, bespielt auch das Thema Kultur fast alleine, während andere Parteien das vernachlässigen, etabliert sie auch auf dem Fundament von Kultur. Gerade hat Matthias Moosdorf, ehemaliger Cellist beim Leipziger Streichquartett, AfD-Politiker im Bundestag, ein Buch rausgebracht. Ich sage gar nicht, wie das heißt. Es hat jedenfalls was mit Rechts und mit Kultur zu tun. Und man sieht darin, dass Kultur nicht nur irgendein Schickimicki-Ding für die ist, sondern das ist tatsächlich Fundament einer rechten Politik. Also das ist auch eine Leerstelle.
Voll. Und da finde ich eben auch so wirklich super spannend, was Alice Hasters zu diesem Zusammenhang gesagt hat sozusagen. Also sie sagt einerseits, ob jetzt Orchester dezidiert politisches oder unpolitisches Programm machen, es muss so oder so politisch begründet werden, weil die Politik der Kultur den Hahn droht zuzudrehen. Und selbst diejenigen, die sagen, sie wollen jetzt nur noch Beethoven in Ruhe spielen, werden genau das politisch begründen müssen. Und das eben fand ich halt total spannend. Sie sagt, Orchester sollen sich auf keinen Fall zur Nostalgie instrumentalisieren lassen, weil Nostalgie als Imagination extrem wichtig ist für rechte Bewegungen, die sich zurück in ein Land träumen, das stark und heldenhaft und genialisch war und die explizit den Orchestern und den Kulturinstitutionen, den Institutionen der klassischen Musik diese Aufgabe zuweisen werden. Also die Nostalgie, das Orchester eben der Nostalgie dienen, dieser Wiederauflebung einer Vergangenheit, wie sie nie war, und zwar anstatt die Gegenwart zu erkennen und zu reflektieren.
Ja,
wie sie ist.
Aber da,
und da, also da passt das ja rein, dieses
ja, jein, würde ich sagen. Meine Rolle ist ja auch ein bisschen dir dazu widersprechen. Ja? Musst du ertragen, weil ich glaube, tatsächlich geht es ja auch um eine Deutungshoheit. Ja? Also ich glaube nicht, jeder, der Bruckner 4 spielt, ist damit Vorfeld eines rechten Kulturbetriebs.
Nein,
ja?
Das habe ich nicht gesagt. Es geht um Nostalgie.
Ja, ich glaube, Nostalgie ist natürlich immer auch in der klassischen Musik angelegt. Also klassische Musik ist ja immer eine Auseinandersetzung mit dem Vergangenen in der Gegenwart. Ja? Also im Gegensatz zur Kunst, ja, wo uns die Mona Lisa dauernd gleich anlächelt, müssen wir in der Musik ja diese nicht hörbare Partitur immer wieder in die Gegenwart bringen. Das heißt, wir haben sozusagen immer ein Gegenwartsbezug, der aber eben ein Bezug auf die Vergangenheit hat.
Genau, und damit, aber das ist nicht Nostalgie.
Nein, genau. Und jetzt ist die Frage, wie interpretieren wir die Vergangenheit? Ja? Und da glaube ich, als Historiker ist das genauso, verrät das Schreiben mehr über die Zeit, in der ein historisches Buch geschrieben wurde, als über die Zeit, über die es geschrieben wurde. Ja? Also mit anderen Worten, es verrät mehr über unsere Zeit, wie wir heute Beethoven spielen, als über Beethovens Zeit, ja? So. Und das ist, glaube ich, die Grundfrage, die wir uns stellen müssen und akzeptieren müssen, oder überhaupt sagen müssen, wir haben den großen Reichtum an Geschichte in der Musik und können ihn immer wieder ins Heute übersetzen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich
glaube,
das ist eigentlich die Grundfrage.
Eben, genau, und das ist eben das, was sie auch aufgemacht hat, eben, dass es dabei geht, also eben auch bei der Interpretation klassischer Musik, eben trotz allem immer um den Willen der Gegenwart etwas hinzuzufügen und nicht sich in so einer Nostalgie zu verlieren, die eine Vergangenheit verklärt, wie sie eben nie gewesen ist.
Aber ich weiß nicht, wie geht es dir hier beim Orchestertag? Wir werden die nächste Folge von Takt und Taktlos noch aus dem Orchestertag haben, dann auch mit Gästen und Gästinnen. Und mir geht es so, dass ich hier ganz viele Menschen treffe, die gar nicht mehr ihren Kopf über das Wasser kriegen, weil sie den Spardruck auf der einen Seite haben. Dann haben sie ihre Orchestervorstände, die bestimmte Ansprüche haben. Dann haben sie ein Publikum, was vielleicht nicht mehr so leicht zu holen ist, weil es gerne auch woanders hingeht, zum Beispiel zum Essen gehen oder ins Kino. Also der Druck auf Orchester, kommt mir hier vor, ist wahnsinnig groß, dass bei vielen Orchesterdirektorinnen und Direktoren überhaupt nicht mehr der Kopf dafür ist, zu fragen, wie verankere ich den ganzen Kram jetzt auch noch in der Gegenwart? Findest du das auch oder siehst du, ich meine, der Wille ist da, aber ich glaube, die Mühlen des Alltags sind wahnsinnig groß.
Das sind sie, aber was ich tatsächlich, und das finde ich hier gerade total interessant, weil hier ja die Leute hinkommen, die ja Bock haben, was zu machen, die Bock haben, sich zu vernetzen, die drüber nachzudenken. Ich habe hier einen Workshop gemacht, da saßen, ich glaube, 36 Leute drin und es ging darum, wie können wir Spannungen auflösen zwischen diesen erdrückenden Erwartungen, die aus der Gesellschaft auf uns einprasseln, eindrücken, und eben dieser strukturellen Unbeweglichkeit, also die dem gegenübersteht und gleichzeitig auch irgendwie auch gerecht werden unseren eigenen Erfahrungen. Wir möchten ja relevant sein, wir möchten ja Teil auch eines demokratischen Diskurses sein, wir möchten Teil von Gesellschaft sein. Und da habe ich eben festgestellt, dass es gibt so ein paar Schrauben, die so ein ganz großes Thema ist, immer der TVK, der Tarifvertrag. So ein paar Schrauben, die, wo manche, viele sehr eindeutig sagen, das muss verändert werden. Und gleichzeitig haben sie aber diese Vision und sie haben nicht aufgegeben, sonst wären sie nicht hier, sonst würden sie nicht an diesen Workshops teilnehmen und hier, wer weiß, wie kontrovers sich das beteiligen und über genau diese Veränderung und Strukturwandel diskutieren.
Absolut.
Also das macht mir schon Hoffnung einfach, wie es hier gerade ist tatsächlich.
Und wie gesagt, ich glaube, das können wir auch als Cliffhanger einfach für die nächste Sendung benutzen, ja, wo
unbedingt.
Wir dann Marlene Brüggen haben vom DSO, wo wir Anselm Rose von der ORHOC haben und wo wir
Andrea
die Präsidentin
haben.
Der Hans-Eisler Musikhochschule, ja. Andrea Tober, zu Gast haben. Also da werden wir in einer Woche mit Sicherheit noch weiter drüber reden.
What the fuck happened to...
What the fuck happened to Hannah? Und das muss ich dich jetzt fragen, als jungen Menschen. What
so jung
the fuck
bin ich
happened
auch nicht mehr.
To Scandals? Was passiert mit den Skandalen? Also, Florentina Holzinger auf der Biennale. Habt ihr mit Sicherheit alle gesehen, da hängen sich nackte Frauen in Glocken als Glockenschlägel, da wird in einem geklärten Urinbecken getaucht. Es ist sehr viel nackt, es ist sehr viel Pipi-Kaka, es ist sehr viel Blut auf der Bühne bei Florentina Holzinger, zum Beispiel bei Sancta. Wir haben jetzt bald die Wiener Festwochen, Milo Rau, der ja Sancta damals auch zu Gast gehabt hat, der diese Prozesse überall macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ja? Noch kein Boomer, aber ich habe das alles, mir kommt das so vor, als wenn meine Tochter mir sagt, sag mal, Papa, kommst du heute mit mir in die Disco? Und dann sage ich, du geh mal lieber allein, ich bin vor 40 Jahren in die Disco gegangen, ich kenne das alles und ich weiß, ohne mich ist besser. Und irgendwie habe ich das Gefühl, muss denn jede Generation wieder die gleichen Skandale haben? Und deshalb, Hannah, ist es für dich ein Skandal, nackerte Frauen?
Nö. Aber das will ja auch gar kein Skandal mehr sein. Ich glaube, das ist eine falsche Annahme, dass Florentina Holzinger damit einen Skandal provozieren will.
Was will sie?
Sie sagt ja, also sie hat in einem Interview mit dem Spiegel, glaube ich, gesagt, dass sie selber, ich glaube, hat sie gesagt, sie ist traurig darüber oder sie ist erschrocken darüber, dass das, was sie zeigt, das, was sie macht in ihrer Kunst, überhaupt einen Schock ausgelöst hat. Also es geht ihr nicht darum, einen Skandal zu. Sie macht feministische Kunst. Das ist das Ziel. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt sagt irgendwie, das ist ja alles nackt und das ist ja alles scheiße, das ist so langweilig. Ich finde dieser Take ist irgendwie ganz schön 2015, um ehrlich zu sein. Also wir haben uns damals ja schon, ich habe nochmal geguckt, so wann, was gab es denn so für Diskurse über Skandale in der Kunst? Das ist alles irgendwie 10 Jahre alt. Und da fing das so ein bisschen so in meiner Wahrnehmung an, dass ich darüber unterhalten wurde, so ja, irgendwie,
da gab's naja. Es gab schon viel Abramowitsch, es gab schon ganz viel von diesen ganzen Sachen.
Ja.
Das Tast-und-Tab-Kino von Wally Export. Also da gab es ja, also die Nacktheit war ja schon immer ein Provokationsmittel. Und wenn dann Nacktheit noch mit Kirche und mit Menschen mit Beeinträchtigungen verbunden wird.
Behinderte Menschen, ja.
Ja, das ist ein Rezept, das ist uralt, ja. Und richtig. Deshalb frage ich ja, es ist so uralt wie die Disco, ja, und wie die schönen Stunden in der Disco. Deshalb frage ich ja, hat eigentlich jede Generation das Recht auf die gleiche Art von Provokation, wo wir doch jetzt wissen, das bringt eigentlich gar nichts, die Kirche ist immer noch da, unsere Gesellschaft hat sich dadurch nicht wahnsinnig verändert. Also ja, mich langweilt es und ich sage das nicht als Take, wie du sagst, sondern ich sage es einfach wirklich, weil ich denke, mich interessiert einfach nicht.
Aber das muss es ja auch gar nicht. Ich glaube, wir haben uns, ich finde ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen dieses, du bist ja nicht der Erste und bist auch nicht der Einzige, der sagt so ich unterstelle es jetzt einfach mal so performativ zu gähnen über so, ach, langweilig, da steckt noch jemand irgendwie Scheiße auf die Bühne. Weil wir uns, ich finde das so ein bisschen fantasielos, weil ich glaube, wir haben uns einfach sehr lange daran gewöhnt, jetzt jahrzehntelang, dass Avantgarde den Skandal braucht und dass Avantgarde ganz viel auf diesem Skandal surft. Aber ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, sie braucht es einfach gar nicht mehr.
Warum bin ich fantasielos, wenn ich mich über eine Kunst mokiere, die selbst nur redundant ist und in sich auch fantasielos? Also das ist eine andere
Argumentation. So, du hast gesagt, das will ein Skandal sein. Also das heißt, ein Skandal möchte starke Gefühle und möchte Empörung auslösen. Mhm. Und die Reaktion darauf ist dann aber performatives Gegenteil zu sagen, langweilig. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass du die Kunst an sich nicht interessant findest. Und das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Aber das Ding ist, bei Florentina Holzinger jetzt, ich bleibe dabei, bei Milo Rau habe ich mich nicht so tief jetzt bisher reingeschaut, reingelesen und sowas. Aber bei ihr, also wir sehen ja alle halbnackte, nackte Frauenkörper einfach literally überall in der Werbung für fucking Obst, für Badezimmer, ja, für Getränkeläden, ja. Also wirklich literally alles. Aber das Ding ist, man sieht diese nackten Körper so gut wie nie in einem emanzipatorischen Kontext, also immer aus einem Male Gaze heraus, der diese Körper sexualisiert, der sie zu Objekten degradiert, der über diese Körper letzten Endes bestimmen will, der sie kontrollieren will. Und bei Holzinger ist genau das Gegenteil, weil bei ihr lassen sich diese nackten Körper nicht kontrollieren. Sie sind frei und sie sind selbstbestimmt in ihrer Nacktheit. Und das ist eben deshalb nicht langweilig, weil es sich dabei um weibliche und um nicht normschöne Körper handelt, also eben auch von behinderten Menschen, von Menschen mit Behinderung.
Ja, aber die sind ja schon bei der DAF-Werbung seit 20 Jahren, diese Körper. Also das
nee,
das
aber ist Werbung ja, ist wirklich was anderes als das, was sie da zeigt. Da, was sie macht, also wie sie diese Körper auf der Bühne zeigt, das ist ein emanzipatorisches Zeigen, sich bewegen, was diese Körper auf der Bühne machen. Das ist nicht, ich verkaufe hier Deo oder ich verkaufe Unterwäsche und so weiter. Hm. So, und in dem Fall finde ich, es ist nicht skandalös. Wir haben uns mittlerweile längst darauf geeinigt, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Wir so konnten uns jetzt ja schon einige Jahrzehnte an eine Demokratie gewöhnen, weil wir haben verstanden, dass Skandalisierung dieser Kunst...
Wir beiden kennen gar nicht keine Demokratie.
Das ist ja schön, wir sind die Lucky Generation. Ne? Aber so, wir haben verstanden, wenn man jetzt über Holzinger sagt, wenn man das skandalisiert, das wäre misogyn und misogyn will niemand sein und deshalb, glaube ich, gähnt man lieber drüber, statt die Mistgabel zu schwingen. Aber zu sagen, das will Skandal sein, aber das scheitert daran und ist langweilig, finde ich, ist eigentlich ein Take, der lenkt von dem eigentlichen Inhalt dieser Kunst ab. Weil
also
dann
ich sollte es einfach ertragen quasi.
Du kannst es ja langweilig finden.
Aber es ist ja auf der Biennale, es ist ja groß gemacht. Ja? Es ist ja sozusagen, es will ja Thema sein.
Ja, genau, aber das, ja? Also es muss dich ja nicht interessieren, das ist ja noch was anderes. Aber ich finde, dann zu sagen, also dem sozusagen so ein Strohmann hinzustellen, zu unterstellen, das will Skandal sein und sich dann daran abzuarbeiten, dass es kein Skandal
aber was will ist. Ich, also, Entschuldigung, das kaufe ich dir aber nicht ab. Also was will es denn sein, wenn ich die Kirche, den Papst mit Pipi und Kaka verbinde als ein Skandal? Also das verstehe ich nicht. Also, nee, aber das ist ja, dann braucht sie die Kirche da nicht drin zu haben. Also,
die Kirche, also die Kirche als Fort Knox des Patriarchats, das gibt es zwei Autoren, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, aber die haben das so bezeichnet, was sie natürlich als feministische, als patriarchatskritische Kunst macht, verortet sie an dem Ort, der das Patriarchat geboren hat. Okay. Darum geht's.
Darf ich noch ein, ich habe es verstanden, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, aber das macht ja auch nichts. Noch ein Text eben zu Milo Rau, weil das ist mir schon noch ganz wichtig zu sagen, weil jetzt die Wiener Festwochen tatsächlich kommende Woche eröffnen, unter anderem mit einer Retrospektive über Christoph Schlingensief. Und Christoph Schlingensief, das ist ja mein Buddy, ja? Also das ist ja sozusagen, dem habe ich...
Schlingensiefianer.
Ja, total, ja. Und warum? Nur ganz kurz, um es zu erklären. Christoph Schlingensief hat tatsächlich Ideen in der Freiheit der Kultur geboren. Das heißt, der hat sich den Wahnsinn der Kultur erlaubt, die Freiheit, die Anarchie, das Spiel und ganz wichtig, den Humor und das Lachen und hat den dann in die Realität verpflanzt. Und das war der Erste, der das überhaupt gemacht hat. Das heißt, er hat nicht nur eine Kunstpartei gegründet mit Chance 2000, sondern er ist mit der Kunstpartei auch in der Europawahl angetreten. Er hat nicht nur eine Talkshow erfunden mit Talk 2000, sondern er hat das dann auch, glaube ich, in Dreisat oder Sat.1 irgendwo, tatsächlich im Fernsehen gezeigt und damit sowohl seine Gästinnen als auch das Publikum überfordert. Er ist tatsächlich mit arbeitslosen Menschen in Tegernsee gesprungen und wollte den überfluten, damit Helmut Kohl absäuft. Ja? Also er hat sozusagen den Ausländercontainer, wählen Sie die Ausländer raus in Wien. Ne? Also er hat sozusagen die Kunst in die Wirklichkeit implementiert und geguckt, wie reagiert Wirklichkeit auf Kunst. Milo Rau macht genau das Gegenteil. Der hat diesen Safe-Raum der Kunst, meine Bühne, ich als Intendant und ich lade mir die Inszenatoren der Wirklichkeit, nämlich die AfD-Politikerinnen und AfD-Politiker, die Nazis und die Demokraten in meinen Schauraum der Demokratie und lasse der Kultur und lasse hier aufeinander losgehen. Und das ist mein Spektakel. Und das finde ich tatsächlich, wenn Milo Rau jetzt versucht, sich als Nachfolger von Christoph Schlingensief zu inszenieren, dann ist es meine Pflicht als Schlingensiefianer zu sagen, go home.
So, aber das wollte ich noch sagen. Da kann ich dir aber auch folgen in der Argumentation. Ich würde sagen, dann ist sozusagen die Nachfolge von Christoph Schlingensief wäre dann am ehesten das Zentrum für politische Schönheit,
absolut.
Oder?
Absolut, ja, so, absolut.
Und deswegen ist halt der Vergleich, also ich weiß nicht, ob Milo Rau den selber zieht oder warum sie dann Schlingensief Schwerpunkt machen, ob sie diesen Vergleich wirklich selber provozieren wollen. Vor dem Hintergrund sehe ich das auch nicht, aber weil ich sehe den Vergleich auch nicht, ich sehe nicht, dass der aufgeht. Aber who knows, vielleicht ist das gar nicht das Ziel.
Oh, schon wieder Politik.
Ich habe hier beim Deutschen Orchestertag, das möchte ich kurz vorstellen, ein Modell kennengelernt, das ich unglaublich interessant finde. Und das ist jetzt gerade noch total im Entstehen, vielleicht ist es auch deshalb so interessant. Aber es ist natürlich total bezeichnend auch für die Zeit, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. Also was die ganzen Kürzungen angeht, was die Unsicherheiten angeht, was eine vollkommen überstarke AfD angeht, die Kunst instrumentalisieren will für ihre völkische Ideologie. Gleichzeitig ist es aber auch ein Beweis dafür, wie kreativ und wie resilient unsere Kulturszene ist oder wie sie sein kann so und wie gut es ist, wenn sie sich dieser Kreativität und Resilienz als Ressource bewusst wird und das eben nutzt. So, es werden jetzt überall Gelder gekürzt und es geht vor allem die freie Szene, aber ja mehr und mehr auch die großen Kulturinstitutionen auf dem Zahnfleisch. Und jetzt haben sich ein paar freie Kulturschaffende zusammengesetzt und darüber nachgedacht, was man tun kann, wie man als Kulturszene solidarisch agieren kann, wenn man an allen Ecken und Enden, also wenn da der finanzielle Support wegbricht. Und die Idee ist der sogenannte Tutti-Fonds oder Tutti-Fonds, also ein Modell, bei dem im Grunde verschiedene Kultureinrichtungen, kollektive Initiativen, aber auch so Privatpersonen, MäzenatInnen vielleicht, eine kleine Abgabe leisten. Also so symbolisch ist ja die Rede von so 1% von irgendwas, von einem Budget, von einem Ticketpreis oder was auch immer. Und das kommt dann in so einen kollektiv verwalteten Fonds. Von diesem Fonds können dann schnell und unbürokratisch Gelder abgezapft werden. Die können genommen werden, um damit Leuten und Initiativen und Kollektiven, um Kunst zu helfen, sei es wirklich existenziell, strukturell, wenn es um Insolvenzen geht oder sei es vielleicht auch sogar projektbasiert, also dass man da auch mal ein paar tausend Euro an Projektmitteln ausschüttet und so. Das ist alles noch sehr skizzenhaft und so weiter und dahinter steht natürlich die große Frage auch, als Reaktion auf Kürzungen aus der Kulturpolitik, wie kann man sowas etablieren, ohne dass dann die Kulturpolitik nachher sagt, ach so, das macht ihr jetzt selbst ja dann, brauchen wir euch ja überhaupt gar nicht mehr zu helfen.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Ja? Also natürlich, die Kulturpolitik wird sagen, super, macht euren eigenen Notfonds nochmal, dann brauchen wir das Orchester in Not überhaupt nicht mehr zu retten, das könnt ihr dann auch noch selber machen. Das ist aber für mich der kleinere Teil des Problems. Für mich der größere Teil des Problems ist das Selbstverständnis. Ja, also wir sehen, die Kultur wird angegriffen und steht zur Disposition. Und wir versuchen, dieses System, was ja vielleicht dann auch hinterfragt werden muss, noch immer weiter zu tragen und notfalls noch ein bisschen von diesem System wieder abzuknapsen, damit sich dieses System auf einer anderen Schiene wieder erhält. Ich glaube, wir sind gerade in einer grundlegenden Zeit, in der wir uns fragen, ist die Struktur all dieser Orchester, die wir haben, all dieser Theater, die wir haben, all der Musikerziehung, die wir haben, all der nicht stattfindenden musikalischen Bildung an Schulen, die wir haben, ist das überhaupt noch verkaufbar mit der Gesellschaft, die sich das alles ja leistet? Ja, es ist ja keine politische Gabe, sondern es ist ja etwas, worauf wir uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit den von uns gewählten Politikerinnen und Politikern einigen. So. Und ich glaube, es ist jetzt, der Apfel ist wahnsinnig reif geworden. Ja? Und da fallen einige Äpfel, werden vom Baum fallen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir sie mit Tesafilm noch rankleben wieder, bis sie dann verfault sind, oder wollen wir sie pflücken und essen und was anderes draus machen?
Es geht ja um Düngen, damit neue Äpfel wachsen.
Ja, oder vielleicht tatsächlich einen zweiten Baum neben dem überladenen Apfelbaum. Ich glaube tatsächlich, also für mich spiegelt das ein typisches Prinzip unserer Kulturlandschaft wieder, das ich nicht verstehe. Wir hatten das eben in dem Gespräch, was wir aufgezeichnet haben, und ihr werdet es nächste Woche hören in dem Gespräch, was noch kommt, der Angst vor Wandel. Ich glaube, der ist gerade bei Klassikkünstlerinnen und Klassikkünstlern ganz, ganz groß. Und da will man sich mit jeder Versicherung gegen versichern. Ja, und meinetwegen auch mit einer 1%-Regelung. So. Das ist aber so eine Vollkasko-Mentalität. Kultur muss auch sterben, um neu geboren zu werden.
In dem Fall, in dem Zusammenhang finde ich es halt einfach, ich glaube, du redest auch ein bisschen gerade noch über was anderes als ich, weil was ich halt bei diesem Putifond so wichtig finde, ist eine Solidarität, die in der Kulturszene passiert. Also wirklich wie so ein Geflecht, das im besten Fall über Städte, über Länder, über Kommunen vielleicht irgendwann bundesweit existieren kann. Dass weniger Leute jetzt bei knapper werdenden Kassen und so weiter, Ensembles und alles, weniger die Ellbogen ausfahren und gucken, wo sie denn am Ende bleiben, dass ihr Apfel nicht vom Stamm fällt, sondern dass sie überlegen, was kann ein Dünger sein sozusagen, damit wir hier stabil sind, damit vielleicht, keine Ahnung, der Apfel fällt runter, aber dann wächst sozusagen nächster Apfel nach, um jetzt in diesem Apfelbaumbild zu bleiben.
Ich sehe so ein bisschen den Länderfinanzausgleich, weißt du? Also wir Bremer haben da wahnsinnig lange reingezahlt, ja, und jetzt sagt der Herr Söder, dass er weniger reinzahlen will, weil die Bremer so arm sind. So, und also das Prinzip der Solidarität ist so mittelmäßig gut beim Länderfinanzausgleich.
Das Prinzip der Solidarität ist das Einzige, was jetzt gerade mit angesehen, also wenn wir jetzt mal wirklich schauen, was da auf uns zukommt politisch, ist das, was wir brauchen? Also wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns organisieren, wir müssen dieses blöde Banden bilden, was auch immer das heißt, dann tatsächlich, ne, aber einfach nicht nur drüber reden, sondern dazu gehört eben auch, dass man in solchen Fällen dann halt mit Personal, mit Räumen, mit, weiß ich nicht, Kontakten, Strukturen, whatever, aber am Ende halt auch mit Geld. Also dass die sagen, so, ich kann da 1% abgeben, und das tun dann mehrere und helfen dann vielleicht einem anderen kleinen Ensemble eben, damit das nicht stirbt, weil die Diversifizierung dieser Kulturlandschaft steht gerade wirklich auf der Rampe und ist kurz davor, wirklich nach und nach.
Aber ich glaube nicht, dass langfristig das nicht durch eine 1%-Regelung und Solidarität zu schaffen ist. Ich glaube, die Solidarität muss ganz woanders stattfinden, denn wir brauchen eine Solidarität nicht der Kulturinstitutionen untereinander, sondern wir brauchen eine gesellschaftliche Solidarität mit der Kultur, die auch angeboten wird.
Das gehört ja aber dazu. Gehört ja zusammen. Ja. Dass Leute sich in den Kulturinstitutionen sehen, dass das klar wird, oder dass sie auch die Kulturinstitutionen, dass sie die Ensemble, dass sie die Kunst, die stattfindet, wahrnehmen. Als eben den demokratischen Raum für gesellschaftliche Selbstreflexion, der er ja auch ist.
Ich verstehe den Punkt. Ich würde trotzdem darauf also dabei bleiben zu sagen, wir haben eine sehr hohe Kulturförderung in Deutschland. Wir leisten uns sehr viel, auch gerade in der klassischen Musikkultur, wie kaum ein anderes Land. Und ich glaube, mit diesen Geldern, die wir als Gesellschaft dort zur Verfügung stellen, die ja auch keine Subventionen in dem Sinne sind, sondern das sind Gelder, die wir als Steuerzahlende gerne bezahlen, weil wir dafür ein Kulturangebot haben, was wir vielleicht nicht mal nutzen, aber weil wir es gut finden für die Gesellschaft. Das ist so viel Geld, damit müssen wir zurechtkommen. Und da muss jede Institution sich auch über ihre eigene Legitimation bewusst werden. Und wir müssen auch diskutieren, ob wir nicht einige Institutionen sich vielleicht gerade nicht mehr so gut legitimieren können und dafür welche, die es noch gar nicht gibt, neu kommen können. Wenn man immer nur bewahrt, was besteht, dann kann ja kein Raum für was Neues bestehen. Also es muss auch ein Sterben geben, um ein Leben zu haben.
Wir reden, glaube ich, ein bisschen, was das angeht, aneinander vorbei. Das eine ist die Legitimation der großen gewachsenen Orchester und Institutionen. Das andere sind kleine Pflänzchen in der freien Szene, die sich jetzt gerade die Hand reichen und versuchen zu überleben. Das ist ein anderes Thema.
Ja. Okay.
Wir gehen jetzt noch eins weiter.
Damit hätten wir nicht gerechnet.
So aufgeladen das jetzt hier alles ist, so viel Spaß haben wir immer, wenn wir zusammen sind. Das letzte Mal hatten wir großen Spaß, als wir bei der GMD-Konferenz waren.
Erinnere mich nicht daran.
Wir haben dieses Thema, alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen Bescheid, das Thema werden wir nicht wieder auf. Aber bei der GMD-Konferenz war es auch schon ein großes Thema, nämlich dass Generalmusikdirektorinnen und Direktoren gesagt haben, ey, an unseren Häusern spielt die Musik eine immer kleinere Rolle. Intendantinnen und Intendanten programmieren etwas, was dem Publikum gefallen muss. Es gibt so viele administrative Aufgaben, dass wir uns um das Eigentliche gar nicht mehr kümmern können, nämlich um die Musik. Also es gibt einen großen Zoff zwischen Intendanten und GMDs. Jetzt im letzten Podcast, der normalen Backstage Classical Podcast, war Marie Jacot, die Dirigentin, zu Gast, die ebenfalls gesagt hat, sie als jüngere Dirigentin, die jetzt ja auch Chefdirigentin beim WDR wird, kann sich nicht mehr richtig dafür legitimieren, dass sie noch GMD an einem großen Haus ist, weil das, wenn sie das in Deutschland übernehmen würde, müsste sie 365 Tage in dieser Stadt sein und sich mit allen Einzelheiten da auseinandersetzen. Und das fand ich einen interessanten Punkt, ja, dass irgendwas schief zu laufen scheint an unseren Theatern zwischen Dirigentinnen und Dirigenten und Intendantinnen und Intendanten. Verfolgst du das? Kannst du das verstehen? Kannst du die Argumentationslinien sehen?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass sie keine Zeit mehr hat zum Proben, zum Partiturenstudieren, weil sie Dates hat mit irgendwelchen PolitikerInnen, weil sie Outreach macht, weil sie mit Publikum und so weiter spricht.
Ist der eine Kritikpunkt. Das, ja. Und der andere Kritikpunkt ist, Intendanten sind oft dann und sagen, du musst jetzt aber noch bitte My Fair Lady machen und noch bitte das machen und bitte das machen, weil unser Publikum das erwartet.
Genau. Okay. Den künstlerischen Aspekt kann ich total gut nachvollziehen. Also das, was ich da nicht verstehe, ist diese Hierarchie dahinter, also dass sozusagen das eine Intendanz gibt, die sagt, wir machen das und du hast das jetzt wie so eine Gehilfin auszuführen, also dass das keine Programme sind, die gemeinsam erarbeitet werden, also wo dann wirklich auch kein Mitspracherecht zu sein scheint, und da verstehe ich halt jede Person, die sagt, darauf habe ich keinen Bock. So, und das andere ist aber, dass natürlich nicht nur mit Blick auf GeneralmusikdirektorInnen, sondern auf MusikerInnen generell sich natürlich das Berufsbild verändert. Also, dass man sozusagen einfach nur Musik dirigieren oder einfach nur Trompete spielen, ist halt einfach auch kein zeitgemäßes Bild mehr. Also von MusikerInnen heutzutage. Die natürlich andere Ansprüche haben, die ja, wir haben gerade über Legitimation gesprochen und so weiter, da gehört das alles mit rein. Ne? Also ich glaube, es ist irgendwie so ein größeres Spannungsfeld tatsächlich, und vielleicht hängt auch ganz viel einfach mit Kommunikation zusammen. Also
ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass in den vielen Fällen, von denen wir so hören, wirklich die Kommunikation zwischen Intendanzen und musikalischem Apparat und hinter den Dirigentinnen und Dirigenten steht ja auch noch immer dieses Orchester, das auf der einen Seite solidarisch mit ihren Leitern ist, auf der anderen Seite aber auch natürlich Ansprüche hat. Ja, also ich glaube, da ist tatsächlich, und die Intendanz, die wiederum die Ansprüche der Politik beziehungsweise des Publikums zu spüren bekommt. Also ich glaube, da sind wahnsinnig viel Frictions, und vielleicht, und das wäre auch meine Erklärung, ist das tatsächlich auch ein typisches Krisenphänomen. Ja? Also je größer der Druck auf ein Haus wird, desto angestrengter werden die Maßnahmen, um sich zu behaupten, auf welche Art auch immer, Publikum, Auslastung, Gelder, wie auch immer. Und da wächst der innere Druck, ja, auf diese Beziehung. Und das würde ich auch als Hauptproblem eruieren.
Und momentan. Auch interessanterweise, das wäre jetzt mal eine These, die man vielleicht untersuchen könnte in einem anderen Zusammenhang, aber je größer der Druck auf eine Institution ist, dass sie sich nur umso stärker an etablierte alte Hierarchien klammert, weil aus welchen Gründen noch immer, ob wir eigentlich dann am Ende doch sehr autoritär sozialisiert sind alle oder weil es sozusagen, aber das ist ja auch gesamtgesellschaftlich, ne, der Fall häufig, dass bei ein Großteil von Leuten offensichtlich in einer Krisensituation der Wunsch nach einer starken Führungsperson steigt, ja, und in dem Fall dann eine Intendanz dann sagt, so ist mir jetzt völlig egal, ich drücke das jetzt durch.
Ja, absolut. Da sind wir noch einem Thema, das wir gar nicht drauf haben, aber was wir immer wieder besprochen haben, was den Podcast auch begleitet hat, Salzburger Festspiele, ne, gibt es jetzt eine Findungskommission, unter anderem, übrigens, haben wir auch gelobt, Theater Dresden, Nora Schmidt ist in der Findungskommission drin, dann Franz Welser-Möst und dann Herr Kircher von der Bundestheaterholding. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mich jetzt frage, suchen die wirklich nur eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten als Nachfolger von Markus Hinterhäuser? Oder haben die den Mumm zu sagen, Salzburger Festspiele und wir gehen jetzt mal voran und entwickeln ein Führungsmodell, was nicht mehr den einen Menschen an die Spitze setzt, um über einen Großteil, nicht nur in Salzburg, darüber haben wir auch geredet, wie machtvoll diese Position eigentlich ist, die in alle Opernhäuser wirkt, die in alle Orchester wirkt, die alle einladen kann oder nicht einladen kann und dadurch wahnsinnig viel Macht hat, durch eine Person zu besetzen, stattdessen vielleicht ein Modell zu finden, in dem sowohl die Kreativität als auch die Verantwortung als auch die Kommunikation auf mehreren Schultern lasten würde. Ich finde, liebe Salzburger Jungs und Mädels, horcht mal in euch rein, ob ihr einfach nur einen neuen Führer bestimmen wollt oder ob ihr da was anderes machen wollt.
Wie geil wäre das denn? So. Ich würde das sehr supporten.
Ja, so, habt ihr das gehört? Salzburg, Hanna würde euch supporten.
Wenn das passieren
würde. Mehr
kann
man eigentlich nicht sagen.
Ich glaube, sonst sagen, kann man immer sagen, so Veranstaltungen wie jetzt hier Deutscher Orchestertag und sowas, hier sind immer ganz, ganz viele Ideen. Ja, bin ich in der Lage, in der Rolle hier jemanden einzuladen? Bei eher nicht.
Du hast auch eine Machtposition. Guckt euch doch mal, in unserem Podcast hast du eine wahnsinnige
doch mal
Machtposition.
Die, genau, ich nehme das jetzt einfach mal raus. Guckt euch, look at the, auf die RednerInnenliste und so weiter. Da sind so coole, kreative Leute dabei, die bestimmt geile Ideen haben.
Ich glaube auch. Also man kann da Fenster entwickeln, man kann da Strukturen entwickeln, die auch mal einen Schritt zur Seite machen und nicht nur irgendwie auch diese Idee, nur ein Dreiergremium ist jetzt besser, das glaube ich auch nicht, sondern man kann Inseln schaffen, die autonom sind, man kann innerhalb der Festspiele Orte produzieren, die vielleicht auch gegen das normale Festspielprogramm sich positionieren können, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Also einfach das ganze Ding mal wieder ein bisschen spannender zu machen.
Fluide Führungsstruktur, demokratische Anteile, whatever.
Genau. Bei Fragen und Anregungen gerne redaktion@backstagepress.de. Ich reiche das dann ein, das an Hanna weiter. Liebe Leute da draußen, ich muss auf den Zug. Geht weiter nach Bremen. Nee. Wann fährst du? Fährst du wieder nach Dortmund?
Ich fahre wieder nach Dortmund.
Und Dortmund bin ich auch, Ende der Woche.
Dann bin ich nicht da.
Herbert Germeshausen, dann sehen wir uns schon wieder.
Viel Spaß, ja. Ich bin in Stuttgart.
Beim Forum Wagner.
Bei Paradiso, Station Paradiso von Sarah Gleuneritsch.
Also, wenn ihr uns treffen wollt, Stuttgart, you're Dortmund, nowhere. That's the place to be.
Ciao, Axel.
Ciao, ciao.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.